Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge, die Stimme des Sports des Jahres 2026. Mein Name ist Debbie Dobratz und ich darf auch diesmal wieder durch die Folge führen. Hier im Podcast der Sportregion Stuttgart sprechen wir über Leistungen, Leidenschaft und über Sportarten, die nicht immer im Rampenlicht stehen, aber genau deshalb so spannend sind. Mein heutiger Gast bewegt sich sportlich auf schmalen Kanten, über meterhohe Hindernisse, mit einer Präzision, die eher an Parcours erinnert als an klassischen Radsport. Er springt, balanciert, kontrolliert und das auf einem Fahrrad, das für viele auf den ersten Blick völlig ungewohnt aussieht. Oliver Wittmann gehört zur absoluten Weltspitze im Mountainbike Trial. Mehrfacher Junioren-Weltmeister, deutscher Meister, Vize-Weltmeister in der Elite-Klasse. Eine Sportart, die spektakulär ist, aber vielen noch völlig unbekannt. Genau das wollen wir heute ändern. Hi Olli!
Hi, danke, dass ich hier sein darf.
Voll gerne. Ich freue mich, dass ich mal jemand aus dem Trial da haben kann. Spannende Sportart, absolut. Sprechen wir gleich noch drüber. Bevor wir jetzt auch schon über deine Medaillen, Weltmeisterschaften und Ranglistenplätze sprechen, lass uns ganz am Anfang anfangen. Wenn du an deine ersten Jahre auf dem Rad zurückdenkst, was hat dich so gepackt, dass du immer weitergemacht hast, während andere einfach nur ein bisschen Rad gefahren sind?
Ich würde sagen, das war so einfach die Herausforderung und auch einfach der Wille, jeden Tag besser zu werden. Trial ist eine Sportart, wo man ein unheimlich großes Durchhaltevermögen braucht und auch eine sehr gute Frustrationstoleranz, weil im Prinzip eigentlich gerade, wenn man so auf die Hindernisse springt, dann kann man davon ausgehen, dass es in 90% der Fällen halt schief geht, aber genau für diese 10%, wo man den Erfolg hat, trainiere ich.
Wann hast du denn damit angefangen?
Also zum Trialbiken an sich bin ich 2010 gekommen, war aber schon davor tatsächlich auf dem Motorrad unterwegs, hatte also schon so ein bisschen Fahrkönnen und habe aber dann eben entschieden, dass das Fahrrad für mich die richtige Wahl ist und seitdem genieße ich jede Minute.
Und wann kam die Erkenntnis, dass es mehr als nur ein Hobby ist?
Also die Frage ist, ob es heutzutage nicht sogar immer noch eigentlich auch ein Hobby ist. Also wenn ich jetzt so von einfach dem Spaß ausgehe, dann ist es für mich einfach die größte Leidenschaft, Fahrrad zu fahren. Und das hat sich auch nie, sage ich jetzt mal, nur nach purem Training angefühlt, sondern es ist wirklich so ein Lifestyle eigentlich. Und ja, ich bin früher schon jeden Tag auf dem Fahrrad unterwegs gewesen, als ich klein war. Heute bin ich immer noch jeden Tag auf dem Fahrrad unterwegs. Also von dem her würde ich sagen, hat sich nicht viel geändert, aber natürlich so um 2014 rum, wo dann die ersten internationalen Erfolge auch kamen, habe ich gemerkt, hey, ich kann damit wirklich auch Leistungen erzielen. Genau, aber in erster Linie geht es für mich darum, eine gute Zeit auf dem Bike zu haben.
Du hast es gerade schon angeschnitten, du hast eigentlich vorher Motocross gemacht.
Ja, also nicht Motocross, sondern tatsächlich Motorrad-Trial. Ja. Also es gibt die Sportart, die ich mache, auch in der motorisierten Variante. Und das war einfach so, dass mein Vater das früher in seiner Jugend gemacht hat und mich dann ja in jungem Alter mit so 5, 6 Jahren dazu motivieren wollte, dass wir halt zusammenfahren gehen. Und da habe ich dann so ein kleines Elektromotorrad bekommen, mit dem ich dann so die Basics im Prinzip gelernt habe. Das war für mich mega krass, als kleiner Junge schon so früh ein Motorrad zu haben. Und genau, dann haben wir das im Prinzip zusammen gemacht für ein paar Jahre. Aber als ich dann jemanden gesehen habe, der dieselbe Disziplin auf dem Fahrrad gemacht hat, und es so mega leicht aussah und einfach aus eigener Körperkraft, da habe ich direkt gewusst, okay, das ist das, was ich eigentlich machen möchte.
Und das, dann bist du umgestiegen?
Genau.
Wie hast du das, wie war der Weg?
Also man muss natürlich auch dazu sagen, beim Motorradfahren, da war es halt so, das hat meistens nur am Wochenende funktioniert, weil man eben eine Aufsichtsperson braucht. Man kann jetzt nicht einfach in seinem Garten mit dem Motorrad rumfahren oder so. Deswegen habe ich schon eigentlich so zwischen den Wochenenden immer die Zeit genutzt, auf einem Mountainbike und dann auf einem alten Trialbike im Prinzip zu trainieren. Und dann war das schon auch eher so ein fließender Übergang, sage ich jetzt mal. Aber ja, schlussendlich habe ich dann doch an einem Tag dann einfach meinem Dad gesagt, hey, ich will jetzt nur noch Fahrrad fahren. Das war für ihn dann, glaube ich, auch nicht ganz so einfach, weil das ein gemeinsames Hobby war. Genau.
Und dann?
Und dann ging es auf dem Fahrrad jeden Tag weiter, genau.
Und das hat dein Umfeld, hat das einfach so hingenommen oder haben die dich gefragt, warum trainierst du so viel oder warum machst du das überhaupt? Man findet dich ja nur auf dem Fahrrad oder?
Ja, also ich kann es ehrlich gesagt nicht ganz so genau beschreiben. Meine Mutter, ich glaube, die hat es daran gemerkt, dass ich nie zum Abendessen dann reinkam, weil ich immer im Hof auf dem Fahrrad unterwegs war. Und Freunde, die jetzt im Fußball waren oder im Handball, die haben vielleicht sich schon irgendwie gedacht, hä, warum macht er sowas? Und in so einem Alter fühlt man sich dann vielleicht auch schon ein bisschen, sage ich jetzt mal, auch einfach anders. Da kennt man eigentlich nur so die klassischen Disziplinen. Genau, aber ich glaube eigentlich so, wenn ich jetzt mit Freunden oder so spreche, die kennen mich nicht anders und von dem her stellt es auch niemand in Frage.
Das heißt, man kennt Olli nur mit seinem Fahrrad.
Eigentlich schon, ja.
Die klassischen Disziplinen wären jetzt so Straßenrad oder Mountainbike, Cross-Country, Bahnrad vielleicht noch. Das sind so die klassischen Disziplinen bei German Cycling. Mhm. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen oder abholen? Was ist denn Trail genau?
Also wenn ich es jetzt beschreiben müsste, dann würde ich sagen, es ist so die Grundlage sogar von jeder Radsportdisziplin. Mhm. Weil was man bei uns im Prinzip lernt, sind Basics wie zum Beispiel das Gleichgewicht zu halten auf dem Fahrrad. Wie bremst man sich ja? Wie kann man Kurven fahren?
Stehversuche quasi, was sie beim Bahnrad machen. Beim Sprinten früher haben sie Stehversuche gemacht.
Oder auch beim Mountainbiken, da kennt man ja auch oft so diese technischen Passagen, wo die dann durchfahren durch Steinfelder etc. Und wenn man da so ein paar Trial-Basics drauf hat, dann fällt es einem immer leichter. Die haben das sogar etabliert in ihr Techniktraining.
Ach was.
Genau. Und es unterscheidet sich dann aber doch halt stark, weil es bei uns einfach nicht darum geht, jetzt weite Distanzen oder ähnliches zurückzulegen oder der Schnellste zu sein, sondern wirklich dann gezielt über Hindernisse zu springen und ja, Parcours zu bewältigen.
Es ist jetzt, glaube ich, ein bisschen schwierig, sich das als Zuhörender bei uns vorzustellen. Würdest du uns mal so ein bisschen durch so einen Parcours mitnehmen? Was passiert? Wie hoch sind die Hindernisse, was für Hindernisse sind es? Sowas.
Also wenn ich jetzt bei einem Wettkampf antrete, dann finde ich in der Regel 5 verschiedene Hindernisstrecken vor. So eine Strecke, die hat immer eine bestimmte Charakteristik. Also das kann ein Parcours bestehend aus Steinen sein, aus Baumstämmen, aus Beton. Also alle möglichen Hindernisse, die man sich so vorstellen kann.
Aber hoch oder Steine jetzt auch mal nur so einen Weg?
Nee, also tatsächlich geht es dann wirklich darum, dass man Betonblöcke beispielsweise hat in 2 Meter Höhe, wo man von einem Betonblock zum nächsten springen muss. Und da sind es dann immer so 6 Hindernisabschnitte pro Strecke. Und man hat 2 Minuten Zeit, den Parcours zu durchfahren. Und das ist halt bei uns eben so, die Strecke kenne ich davor nicht. Ich darf sie zu Fuß zwar anschauen, aber nicht mit dem Fahrrad davor trainieren. Das heißt, ich weiß nicht, was mich erwartet. Und dann geht es im Prinzip darum, welcher Fahrer schafft es, sich am besten an diese neuen Gegebenheiten anzupassen und wer schafft es dann auch, die meisten Hindernisse am Stück zu überwinden in diesem Zeitlimit von 2 Minuten, was wir haben.
Und dann fängst du an, du fährst dann quasi auf diesen Parcours und dann, wie geht's weiter?
So, genau, also ich fahre dann auf dem Parcours und habe dann im Prinzip, wie gesagt, diese 6 Abschnitte. Jeder Abschnitt, den man schafft, gibt 10 Pluspunkte. Heißt, wenn ich jetzt einen perfekten Run habe, dann kann ich 60 Pluspunkte in beispielsweise diesem Stein-Hindernis-Parcours einfahren. Wenn ich dann die erste Strecke bewältigt habe, geht es weiter zur zweiten, geht es weiter zur dritten, zur vierten, zur fünften und am Ende wird dann einfach zusammengezählt, wer hat die meisten Punkte gesammelt im Wettkampf.
Wenn ich mir das jetzt bildlich vorstelle, du fährst auf deinem Fahrrad, zu dem wir gleich noch kommen, in diesen Parcours rein und dann springst du mit beiden Reifen vom Boden nach oben, 2 Meter hoch.
Also hast du schon mal so Super Mario Bros. Oder sowas gespielt?
Nee, bin ich voll raus.
Keine Videospiele? Ja, also weil eigentlich kann man sich's wie in so einem typischen Videospiel eigentlich vorstellen, dass man wirklich quasi eine Strecke hat, wo man wirklich dann springen muss. Es ist gar kein Treten oder so wirklich, sondern so, ja, einfach springen mit dem Fahrrad. Und dann sind, aus dem Stand, würde ich sagen, kann man so bis zu 1,40 Meter, 1,50 Meter hochspringen mit Anlauf fast 2 Meter, 3 Meter weite Gaps dann von Hindernis zu Hindernis.
Oha.
Genau. Also es ist schwierig, hier in Worte zu fassen. Ich hätte, glaube ich, besser mein Fahrrad heute mitbringen sollen. Dann hätte ich einfach
hätten wir einen Videopodcast gemacht.
Genau.
Okay, das heißt, du springst mit deinem Fahrrad 1,40, 1,50 hoch und bist dann auf dem ersten Hindernis, das ein Betonblock ist zum Beispiel.
Genau.
Und dann, was machst du auf diesem Betonblock?
In der Regel entweder von dem Block dann wieder runterspringen und zum nächsten Hindernis fahren oder es gibt dann auch Kombinationen, dass dann eben es dann einfach vorausgesetzt ist, dass man von dem Block zum nächsten springt.
Aber so auf dem Block springst du doch auch, oder nicht?
Genau, aber dann springe ich eben weiter zum nächsten Hindernis.
Aber das muss man sich ja erstmal vorstellen. Also der Block, was hat der für ein, wie groß ist der? Was hat der für Maße?
Also in der Regel gibt es da keine Vorschriften. Also da ist wirklich. Kann so schmal sein, wie man möchte, ja. Also
und hüpfst du dann auf einem Hinterrad oder auf beiden Rädern oder?
Unterschiedlich, je nach Technik. Also manchmal nur auf dem Hinterrad, manchmal nur auf dem Vorderrad, manchmal auch beide Räder gleichzeitig oder beide Räder sind in der Luft. Genau. Also eigentlich alles, was man sich vorstellen kann, das ist dem Fahrer auch, sage ich jetzt mal, offen, welche Variante er jetzt wählt oder welche Technik er verwendet, um jetzt die Hindernisse zu überwinden. Bei uns geht es wirklich darum, schafft die 6 Hindernisse in den 2 Minuten und sammelt so viele Punkte wie möglich.
Wahnsinn.
Ja.
Wie ist denn der Reifen aufgepumpt? Die müssen ja sehr widerstandsfähig sein, oder?
Genau, also das sind spezielle Reifen fürs Trailbiken, die eben so einen guten Bounce dann auch bieten. Ich fahre jetzt in meinem Hinterreifen 2,2 Bar, im Vorderreifen sogar 3 Bar. Ist etwas weniger, als man jetzt vielleicht in einem Rennrad fahren würde, aber ist auch nicht total wenig Luftdruck, weil man muss sich das auch so vorstellen, wir kommen da wirklich mit viel Power dann auch immer an auf den Kanten von den Hindernissen und wenn man da jetzt geringe Luftdrücke fährt, dann würde man die ganze Zeit Platten haben, weil einfach das durchschlägt, genau.
Ja klar, wenn ich auch so spitzen Steinen oder Kies oder sowas.
Kann man sich auch schon bei einem Bordstein vorstellen, wenn da jetzt jemand hochfährt und der Reifen ist nicht aufgepumpt, dann dauert das nicht lange und man kann nach Hause schieben.
Wenn du Trail an sich, so ein Parcours jetzt mal nicht sportlich betrachtest, sondern emotional. Wie fühlst du dich denn auf so einem Hindernis? Ist es dann mehr Kontrolle und Verbissenheit oder ist es mehr Adrenalin und Leichtigkeit?
Gute Frage. Ich würde sagen, es ist eigentlich mehr so eine Leichtigkeit, die ich spüre, weil ich mache das ultra gerne und das muss man sich auch einfach so vorstellen, dass der Fahrer ja auch selber nicht weiß, was passieren wird auf dem Parcours. Man weiß da nicht genau, wird der Plan, den ich mir jetzt gerade im Kopf so vorgestellt habe, den ich visualisiert habe, wirklich aufgehen? Das weiß man nicht, aber das ist ja eine Leichtigkeit eigentlich trotzdem für mich, weil ich halt einfach sage, hey, ich habe da Bock drauf, ich möchte dieses Hindernis auch schaffen und ich bin einfach gespannt, wie gut das dann auch am Ende funktionieren wird.
Was passiert denn, wenn du ein Hindernis nicht schaffst? Also was wäre jetzt so der Worst Case?
Also abstürzen. Im Training abstürzen und direkt nochmal probieren, bis es klappt. Im Wettkampf muss man leider dann tatsächlich die Strecke verlassen. Also da darf man dann keine weiteren Punkte sammeln, sondern sobald beide Füße auf dem Boden landen, ist es vorbei.
Also das ist eine Regel, dass beide Füße wenn da nur ein Fuß auf dem Boden.
Genau. Wenn man aber jetzt dann einen Fuß auf den Boden setzt, also sich irgendwie abstützt, dann bedeutet das auch, dass man für dieses Hindernis dann keine Punkte bekommt, weil man im Prinzip das halt nicht geschafft hat, sage ich jetzt mal. Man hat dann aber die Chance, dann noch weitere Hindernisse zu sammeln.
In den 2 Minuten.
In den 2 Minuten, genau. Also man kann sich, also ganz simpel gesagt, ich habe vor kurzem ein Video aufgenommen, da habe ich meine Füße einfach festgetaped an den Pedalen. So, es war mehr aus Spaß, sage ich jetzt mal, aber im Grunde genommen kann man sich es eigentlich so vorstellen, im Idealfall kleben deine Füße fest und du solltest einfach die Hindernisse durchfahren, genau.
Das ist ja lustig. Gibt es denn Klickpedale für Trailfahrräder?
Nee, tatsächlich nicht, weil das wäre viel zu gefährlich. Also wenn es da mal wirklich schief geht und man nicht rechtzeitig abspringen kann, dann ja.
Kontrollverlust des Todes.
Genau.
Dein Fahrrad sieht ja ein bisschen anders aus, als man jetzt so als Otto-Normalverbraucher ein Fahrrad kennt. Würdest du uns das mal beschreiben, wie das aussieht?
Kein Sattel, keine Gangschaltung, keine Federung. Die Geometrie ist ganz anders im Vergleich zu einem normalen Fahrrad. Also man hat ein wesentlich höheres Tretlager und im Prinzip fühlt es sich nicht mehr nach Fahrrad an, wenn man sich da drauf stellt. Weil es ist einfach dafür ausgelegt, wirklich Hindernisse zu überwinden und dafür ist es auch optimiert. Das heißt, ich bin jetzt heute auch nicht mit dem Fahrrad kurz hier rüber geradelt, sondern man kann wirklich nur beim Wettkampf direkt eigentlich fahren oder dann auf den Trainingsgeländen. Das ist keine spaßige Angelegenheit, damit einen Kilometer zurückzulegen.
Das heißt, du hast ein Trailrad,
ja.
Das so, ich würde es mal jetzt anschaulich beschreiben, so ein Ticken in Richtung BMX-Rad geht, von der Größe vielleicht?
Ja, also ich fahre 26 Zoll Laufräder, ja. Also das ist schon größer als ein BMX-Rad, aber ja, wenn man jetzt den Rahmen anschaut, dann ist es vielleicht schon so eine Mischung aus einem Mountainbike und einem BMX-Fahrrad. Aber es gibt da jetzt bei uns auch keine klassischen Mountainbike-Hersteller oder Fahrradhersteller, die da Trialbikes fertigen, sondern es sind wirklich Firmen, die spezifisch nur Trialbikes herstellen.
Ach so.
Genau.
Die sind dann wahrscheinlich auch entsprechend teuer.
Ja.
Was kostet so ein Trialbike?
Also meins bewegt sich so in einem Rahmen von 3.200 Euro.
Okay.
Genau. Es gibt auch schon günstige Fahrräder. Ich würde sagen, das ist auch vielleicht so ein Grund, warum manchen dann auch der Einstieg schwerfällt. Aber ich sage immer, wenn jemand sich für die Sportart fasziniert, dann schaut einfach auf Kleinanzeigen oder in Bike-Gruppen vorbei. Da findet man auch schon gebrauchte Bikes ab 400, 500 Euro, die wirklich auch vernünftig sind. Genau, aber dann, wir sprechen hier halt wirklich von so den World Cup Bikes, wo man auf dem höchsten Niveau fahren kann und da muss entsprechend dann auch die Qualität stimmen. Das Fahrrad muss extrem leicht sein, aber natürlich auch dann den Sprüngen standhalten. Das ist so die Schwierigkeit, sage ich jetzt auch mal, da so ja die perfekte Kombination aus beidem zu finden.
Die Reifen, was sind das für Reifen? Sind die ganz glatt oder haben die Stollen dran? Oder ich meine so die normalen, in Anführungsstrichen, Mountainbike-Reifen, das sind ja so Stollenreifen.
Ja, also wir haben auch Stollenreifen mit einem Reifenmuster, das halt optimiert ist, dass die Reifen möglichst gut an den Hindernissen festkleben, sage ich jetzt mal, dass man nicht abrutscht, wenn man auf einen Baumstamm springt, sondern den perfekten Grip hat. Themen wie jetzt Rollwiderstand oder so, das spielt bei uns ja gar keine Rolle. Also wir haben ja keine hohen Geschwindigkeiten oder ähnliches drauf. Sondern vom Gewicht her kann man sich das Fahrrad auch relativ leicht vorstellen. Mein Bike wiegt 8,5 Kilo circa. Also das kann man gut dann transportieren.
Das kennt man, glaube ich, tatsächlich aus anderen Radsportdisziplinen schon auch. Je leichter, desto besser.
Ja, genau. Also gerade auch so BMX Race gibt es ja auch hier direkt in Stuttgart eine Strecke. Die haben auch immer Carbon-Bikes und machen da Lightweight Engineering. Genau, das ist, glaube ich, in allen Sportarten wichtig, wenn es dann um die letzten paar Prozent geht.
Sind dann eure Bikes auch aus Carbon?
Bei mir ist es tatsächlich so, dass mein Rahmen aus Aluminium ist und dann Gabel und Lenker aus Carbon bestehen. Es gibt aber tatsächlich auch Modelle, die einen Vollcarbonrahmen haben. Es ist immer so ein bisschen, ja, die Frage, da könnte ich jetzt ein riesig großes Fass aufmachen, das ist eine mega heiße Diskussion. Aber es geht einfach darum, wenn bei uns halt die Sprünge nicht funktionieren und das Fahrrad in einen Stein fällt oder ähnliches reinfällt, da ist Carbon nicht so optimal dafür, weil es eben Schläge nicht so gut standhalten kann. Dann fängt es an zu reißen und man muss den Rahmen reparieren. Der Aluminiumrahmen ist da etwas widerstandsfähiger.
Okay. Jetzt sprechen wir die ganze Zeit über diese Hindernisse. Ich muss noch mal über diese Hindernisse.
Das, ich hatte schon so ein Gefühl, dass es noch nicht genug war.
Nee, es war absolut noch nicht genug. Ich finde es so spektakulär. Das ist der Wahnsinn. Ihr springt da wirklich 2 Meter weit stellenweise. Von einem Betonblock auf zum Beispiel einen Baumstamm.
Ja.
Wie bricht man sich dabei nicht den Hals?
Der große Vorteil an der Sportart ist einfach, dass da auch nicht so eine hohe Geschwindigkeit mit dabei ist. Also das heißt, wenn ich jetzt abrutsche oder den Sprung nicht schaffe, dann ja, ist es eigentlich nichts anderes, wie wenn ich zu Fuß worüber springe, dann kann man in der Regel sich irgendwie noch meistens abfangen oder probieren, dass man einen sicheren Stand noch bekommt. Und das ist beim Mountainbiken oder beim BMX-Fahren zum Beispiel ganz anders, wenn man dann schon 60 Kilometer pro Stunde oder so drauf hat, da kann fast keiner mehr wirklich kontrollieren, wo er hinfällt. Beim Trailbiken, wie gesagt, weil keine Geschwindigkeit mit dabei ist, lernt man das eigentlich dann auch sehr gut mit der Zeit, weil am Anfang bin ich nur den Bordstein hochgefahren, dann kann ich auch nur den Bordstein runterfallen und da trainiert man das im Prinzip auch mit.
Also trainiert ihr speziell auch das Fallen oder das Absteigen?
Ja, also im Grunde bist du gezwungen, das zu trainieren, weil keiner startet perfekt und im Training geht es genau darum, dass man eben so wirklich immer an seinem Limit trainiert und wenn man dann bei 9 von 10 Versuchen hinfällt, dann hat man es direkt schon mit trainiert.
Also bist du mehr auf dem Boden als auf deinem Fahrrad?
Ich würde sagen, ja. Wenn ich mehr auf dem Fahrrad bin, dann liegt es nur daran, dass die Strecke zu leicht für mich war.
Ah ja, okay, also ein gesunder Ehrgeiz ist schon auch da. Hä?
Auf jeden Fall.
Kannst du uns vielleicht, um jetzt das Thema Parcours und Strecke so ein bisschen abzuschließen, einmal bildlich durch so ein Parcours mitnehmen? Den letzten, den du gefahren bist zum Beispiel?
Also, wenn ich jetzt einen Parcours durchfahre, wie zum Beispiel bei den Weltmeisterschaften im November 2025 in Riad, da hatten wir zum Beispiel eine Palmensektion.
Cool.
Also die war sehr typisch für vor Ort im Prinzip einfach ausgelegt mit so den Charakteristiken. Also das lieben bei uns die Streckenbauer, dass man da einfach dann auch so ein bisschen einen Flair reinbringt. Und genau, da hatte ich dann im Prinzip 6 Abschnitte mit Palmenbaumstämmen, die in allen möglichen Varianten ja, aufeinandergelegt waren. Und bin dann erstmal vor meiner Fahrt alles zu Fuß abgelaufen, habe die kritischen Stellen gecheckt. Das Schwierige war natürlich so ein Palmenbaumstamm, der ist nicht glatt, sondern da stehen ja wirklich so diese, ich weiß gar nicht, was es ist, aber die Rinde steht
die Rinde
im Ritz.
Die Rinde steht dann so weg.
In allen möglichen Varianten, genau. Und da habe ich mir dann wirklich Hindernis vor Hindernis versucht im Kopf einzuprägen, zu überlegen, wo steht mein Vorderrad, wo steht mein Hinterrad gerade. Und das ist wirklich auch ein sehr wichtiger Skill bei uns, dass man das visualisieren kann. Und habe dann im Prinzip mir genau auch überlegt, welche Techniken verwende ich. Also soll ich die einfach mal raushauen?
Ja.
Also zuerst bin ich reingefahren in einen Hookup. Das heißt im Prinzip, ich habe mich eingehakt mit meinem Vorderrad in den ersten Baumstamm, habe dann im Prinzip mich aus dieser eingehakten Position dann aufs Hinterrad rausgezogen, bin runtergesprungen. Dann hatte ich einen Gap, also das ist quasi so ein Sprung von Hinterrad zu Hinterrad. Der war 2 Meter weit, das war der 2. Sektor. Dann im 3. Sektor ging es mit einem Pedal-Up weiter. Das heißt quasi aus dem Treten raus direkt aufs Hinterrad hochspringen. Dann runter und dann stand ein sehr schwieriger Sprung für mich an. Das war, das war eine Palme, die war so um 45 Grad geneigt, circa 2,5 Meter hoch. Und wir mussten von einem Stein aus direkt auf diesen Palmenbaumstamm aufs Vorderrad springen. Und das ist natürlich, wenn man dann in so einer Höhe auf dem Vorderrad landet, da muss man gut seinen Lenker festhalten, sonst kann da sehr viel schief gehen, aber tatsächlich hatte das geklappt. Und als nächstes ging es dann wieder in so eine Hookup, der war 2 Meter hoch, habe ich tatsächlich nicht geschafft, also nicht ganz. Ich bin ins Einhaken gekommen, aber dann war bei mir tatsächlich die Zeit vorbei. Also ich habe am Anfang ein bisschen Zeit liegen lassen, genau. Und zum Schluss hatte man dann nochmal so ein Gap aufs Vorderrad. Ja, mir tut es wirklich leid für die Erklärung gerade. Ich glaube, ist schwierig, sich das so vorzustellen.
Das kann ich mir jetzt wirklich tatsächlich gut vorstellen. Okay. Das hast du wirklich gut erklärt. Aber dieses, wie hast du es genannt? Das mit dem Vorderrad auf Vorderrad, Gap?
Genau.
Wie breit war denn der Palmenbaumstamm?
Also ich würde sagen, das war so ein Durchmesser von vielleicht 40 Zentimetern circa.
Und auf der kleinen Fläche landest du nur mit deinem Vorderrad?
Ich würde sagen, die Fläche tatsächlich, auf der ich landen konnte, war nur circa 10 Zentimeter breit, weil natürlich die Rinde an allen möglichen Stellen abstand und die einzige Fläche, wo es wirklich gut war, das Vorderrad anzusetzen, war 10 Zentimeter breit.
Wahnsinn. Ich bin völlig geflasht. Ich finde es total toll. Du sagst, du willst, dass deine Sportart oder wenn du fährst, im Parcours so leicht und so spielerisch wie möglich aussieht. Aber wie viel harte Arbeit steckt denn dahinter?
Unfassbar viel. Also ich glaube, man kann sich das wirklich nur schwer vorstellen. Ich kann vielleicht den Vergleich so ein bisschen zum Kunstturnen machen, den finde ich eigentlich immer ganz gut, weil man da auch sehr viele verschiedene Techniken hat. Bei uns, wenn man es zusammenzählt, es gibt, glaube ich, 25 unterschiedliche Wege, also Techniken im Prinzip, wie man Hindernisse überwinden kann. Und die sollte man natürlich alle im Wettkampf dann drauf haben. Dann geht es aber natürlich bei uns nicht nur um ein Hindernis, wo man dann die Technik anwenden muss, sondern es sind dann 6 verschiedene, wo man dann meistens auch 6 unterschiedliche Techniken anwendet. Dann hat man noch das Zeitlimit von 2 Minuten. Das heißt, sich da vorzubereiten ist sehr, sehr anspruchsvoll. Dazu kommt dann natürlich auch noch, dass man die Strecke davor nicht kennt. Das heißt, man muss eigentlich in den Trainingseinheiten dann auch wirklich immer auf unterschiedlichen Strecken fahren, an unterschiedliche Trainingsgelände gehen, dass das eben dann auch hinhaut dann am Schluss.
Wenn du dafür trainierst, für so eine spezielle Technik, was wäre denn so eine So eine ganz anspruchsvolle, die schwierigste Technik.
Oh, schwierigste Technik kann man jetzt direkt so nicht sagen, weil das vom Fahrer abhängt, was die schwierigste ist. Bei mir persönlich zum Beispiel ist der Hop and Go eine Schwachstelle. Das bedeutet im Prinzip, man nimmt Anlauf, landet noch vor dem Hindernis auf dem Hinterrad, also macht quasi so einen Sprung rein und von dieser Landung aus springt man dann direkt aufs Vorderrad, auf das Hindernis.
Cool.
Und da ist es halt eine Mischung aus richtigem Timing, also wie gestalte ich den Sprung jetzt vor dem Hindernis auf dem Hinterrad, bevor ich dann auf mein Vorderrad springe. Und da das Timing perfekt hinzukriegen und dann auch das natürlich dann auch noch mit der Sprungkraft zu kombinieren, das ist sehr, sehr schwer, ja.
Das ist genau so ein bisschen das, worauf ich hinaus will. Es ist diese Kombination aus Geschwindigkeit, aus Sprungkraft und aus Technik. Wie trainierst du dafür?
Also da gibt es eigentlich unterschiedliche Methoden. Gerade zum Beispiel, was viele vielleicht auch kennen werden, ist EMOM, also Every Minute on Minute. Also dass ich im Prinzip wirklich dann 10 Durchgänge mache bei einem Hindernis, wo ich dann mich wirklich jedes Mal spezifisch darauf konzentriere, die Bewegung zuerst zu visualisieren und dann auch durchzuführen. Und im Prinzip geht es am Ende dann einfach um Wiederholungen. Also das ist sehr einfach, wenn man da auf einen Wettkampf geht, zu sehen, wer hat viel trainiert, wer hat nicht viel trainiert. Weil im Prinzip, je öfter ich diesen Hop and Go trainiere, desto sicherer werde ich dann auch darin. Und dann, das war jetzt zum Beispiel ein Beispiel, dieses EMOM für reines Techniktraining. Aber dann geht es natürlich auch darum, dass man zum Beispiel, ja, mein Trainer nennt das immer Double Jumps, dass man sowas trainiert, also dass ich dann ein Hop and Go beispielsweise mit einem Sidehop kombiniere, also dass ich dann wirklich auch dann diesen Kontrast trainiere zwischen zwei unterschiedlichen Techniken. Dann geht es noch weiter, dass man eben dann auch wirklich dieses spezifische Sektionstraining macht, also dass ich mir 6 Hindernisse heraussuche, die ich dann überwinden muss, bisschen so eine Wettkampfsimulation. Genau, aber am Ende des Tages, der beste Fahrer ist der, der die meiste Zeit darauf verbringt.
Das Ganze in einen Körper zu packen, ist wahrscheinlich nicht ganz einfach, weil du musst ja Stabilisationstraining, Krafttraining, Ausdauertraining. Nehmen uns mal mit in so einen Trainingstag oder in so eine Trainingswoche von dir.
Also in der Regel so eine Trainingswoche stehe ich circa 6-mal auf dem Fahrrad und dann 3-mal noch im Kraftraum und üblicherweise noch 2-mal Intervalltraining im Prinzip. Das ist so die Mischung. Und hauptsächlich geht es eigentlich darum, an den Schwachstellen zu feilen. Also weil das ist eine sehr komplexe Sportart. Das heißt, es wird nie genug Zeit geben für alles. Und deswegen muss man sich immer überlegen, wo lohnt sich das jetzt wirklich dann die Zeit zu investieren. Vielleicht ist 10-Kampf irgendwie ein gutes Beispiel dazu. Ich denke, das ist immer so der Ansatz, dass man halt schaut, was muss ich jetzt ausbauen? Bei mir ist es oft die Sprungkraft, die ich beispielsweise noch irgendwie optimieren muss, weil ich einfach von Natur aus nicht so hoch auch zu Fuß springen kann, wie jetzt beispielsweise meine Konkurrenten. Das heißt, was dann beim Krafttraining wirklich der Fokus dann auch drauf, dass ich im Winter dann die Maximalkraft aufbaue und im Sommer dann möglichst dann auch schnellkräftig bin für die Sprünge. Aber zurück zur Trainingswoche, ich schweife schon ein bisschen ab.
Macht gar nichts, das ist interessant.
Ich habe dann, wie gesagt, die Krafteinheiten würde ich jetzt gar nicht genauer drauf eingehen, weil das ist eigentlich in jedem Leistungssport mehr oder weniger Kraftsport, genau. Auf dem Fahrrad dann hingegen ist es wirklich interessant, weil da habe ich dann Trainingseinheiten, wo ich mich auf Präzision beispielsweise fokussiere, das heißt auf dem Hinterrad, auf dem Vorderrad, aber auch auf Beinrädern balancieren, präzise wirklich die Räder so platzieren, dass ich auch auf den schmalsten Steinkanten ein sicheres Gefühl habe. Dann gibt es, wie gesagt, auch das vor allem nach an den Tagen, wo ich Krafttraining habe, gibt es dann danach noch so Sprungeinheiten. Das heißt, ich probiere wirklich maximal beim Sidehop oder beim Hop and Go an mein Limit zu gehen, dass ich die 1,40 Meter schaffe. Habe mir dann wirklich auch immer so die Zahlen im Kopf, immer so das Maßband mit dabei, damit ich mir selber auch das Ziel dann setzen kann, hey, heute müssen wieder die Höhen drin sein. Und ansonsten gibt es dann natürlich auch auf dem Fahrrad dann so spezifisches Ausdauertraining, sage ich jetzt mal, sodass ich dann wirklich immer wieder am Stück 3 Minuten lang beispielsweise Hindernisse überwinde, habe eine kurze Pause, bin wieder 3 Minuten auf dem Fahrrad. Also Ja, es ist sehr facettenreich. Also ich habe jetzt sicherlich noch irgendwie ein paar Bestandteile vergessen, aber dann das Sportart-unspezifische Intervalltraining mache ich dann meistens entweder durch Schwimmen oder dann auch Laufen, genau.
Habt ihr denn da spezielle Möglichkeiten, das zu messen, was die Sprungkraft angeht? Seid ihr da relativ weit, was auch die technische Unterstützung im Training angeht, oder?
Ja, also eigentlich ist es gar nicht, sage ich jetzt mal so, das, worauf es am Ende ankommt beim Trialbiken. Also klar, es ist immer gut, noch mehr Daten zu erheben oder einen transparenten Einblick irgendwie zu haben in den Fortschritt. Aber ich sage jetzt mal, das kann man auch relativ klassisch angehen einfach und einfach messen. Das Maßband hinhalten. Und genau, weil das Schwierige bei uns ist natürlich auch, dass es jetzt nicht um reine Sprungkraft nur geht. Also es ist jetzt nicht wie beim Bahnradsport oder so, dass man halt wirklich sagen kann, wenn du einen stärkeren Antritt hast, bist du auf jeden Fall der bessere Fahrer, sondern die Technik spielt halt noch unheimlich mit. Und jetzt, wenn ich von einem Sidehop spreche, dann ist es relativ anschaulich, sage ich jetzt mal, weil es nichts anderes ist, wie wenn jetzt du von hier, vom Boden aus, auf den Tisch hochspringst. Mhm. Ich probiere dasselbe mit dem Fahrrad. Aber da hat eben noch mehr als nur die reine Sprungkraft den Einfluss, weil ich zuerst mit meinem Vorderrad lande und mein Vorderrad sozusagen als Hebel verwende und dann das Hinterrad nachziehe. Das heißt, es kann sein, ich habe heute an dem einen Tag vielleicht zwar mehr Sprungkraft, aber ich verwende mein Vorderrad nicht so stark als Hebel, schaffe deswegen die Höhe nicht und an einem anderen Tag fühle ich mich vielleicht insgesamt ein bisschen schwächer, aber die Technik sitzt besser. Genau, deswegen, weil es bei uns unterm Strich nicht um diese reine Kraft geht, sondern wirklich auch um dieses Fahrgefühl, um die Technik, macht es teilweise nicht so ganz Sinn, sage ich jetzt mal, bis ins Detail irgendwie Kräfte oder Ähnliches zu messen.
Das heißt, ganz bildlich vorgestellt, in meinem Kopf ist es jetzt so, dass du quasi mit deinem Oberkörper die Kontrolle natürlich über den Lenker hast.
Ja.
Und du musst aber in der Lage sein, deinen Unterkörper losgelöst von deinem Oberkörper auf deinem Fahrrad zu bewegen, um dein Fahrrad zu bewegen.
Ja.
So könnte man es doch sagen, ja, oder?
Genau.
Das heißt, du brauchst ja schon sehr, sehr viel Beweglichkeit auch in der Hüfte und sowas.
Ja, also insgesamt ist auch Beweglichkeit ein sehr, sehr großes Thema bei uns, weil es auch immer darum geht, den Körperschwerpunkt richtig zu verlagern. Auch wenn ich jetzt über Sprünge aufs Vorderrad spreche, dann ist es so, dass wirklich eigentlich mein kompletter Oberkörper bis zur Hüfte liegt da wirklich über dem Lenker.
Vom Schwerpunkt her?
Vom Schwerpunkt her, genau. Damit man eben diesen Hebel halt schafft, dass man dann vom Vorderrad auf das Hinterrad wechseln kann etc. Das heißt, es geht wirklich darum, auch sich sehr frei auf dem Fahrrad bewegen zu können.
Übt ihr denn solche Sachen auch am Seil?
Tatsächlich nicht, nee.
Nee?
Wäre aber jetzt gerade auch echt eine gute Idee, dachte ich mir, dass man das auch...
Du, also, ich gebe gerne noch mehr Tipps, gell? Nee, Spaß, aber das wäre, also fände ich jetzt naheliegend, wenn man so für die Herangehensweise ans Körpergefühl...
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt beispielsweise jemanden trainiere, der gerade anfängt, dann ist zum Beispiel so dieser erste Schritt, wenn man ein bisschen schon so ein Fahrradgefühl entwickelt hat, mal auf dem Hinterrad zu springen. Und wenn das jemand lernen möchte, dann halte ich die Person normalerweise auch immer fest oder halte das Fahrrad fest und dann versuche ich ein bisschen so zu sagen, hey, beweg deine Hüfte weiter nach hinten, irgendwie Oberkörper weiter nach vorne lehnen und dann versteht man das natürlich auch schneller.
Klar.
Aber jetzt so im fortgeschrittenen Bereich habe ich tatsächlich noch nicht dran gedacht. Ja.
Du hast deine Sprungkraft angesprochen, die in Anführungsstrichen jetzt mal ausbaufähig ist, so wie du es dargelegt hast. Was würdest du denn oder was tust du im Moment dafür, dass die besser wird? Und wie funktioniert dann der Wechsel zu der Anwendung?
Ja, also, dass sie besser wird, Krafttraining, ganz klar.
Oberschenkel,
genau.
Okay.
Viel olympisches Gewicht heben auch, einfach damit man so genau die Schnelligkeit auch dann aus der Hüfte raus im Prinzip hat beim Springen. Ansonsten Plyometrietraining natürlich auch außerhalb vom Fahrrad. Im Prinzip, das ist schwierig zu beschreiben, aber im Prinzip eigentlich immer so kurze Kontakte wie möglich, eigentlich von den Leichtathleten kennt man das sehr, sehr gut.
So ein bisschen wie Seilspringen.
Ja, aber halt ohne Seil,
ja, aber genau. Springen quasi.
Genau, also auch so kleinere Boxjumps beispielsweise oder so Ausfall-Schrittsprünge etc.
Ah, sowas, was man früher im Fitnessstudio gemacht hat, in den Kursen.
Oder so, genau.
Also die Sportart Trial generell klingt für mich so, als hätte sie unheimlich viele Facetten.
Ja, definitiv.
Es vereint so ungefähr alles, was man sich vorstellen kann.
Ja.
Du, wenn du über diese Leichtigkeit sprichst und über diese Hindernisse, was flößt dir denn da noch Respekt ein an solchen Hindernissen? Gibt es das überhaupt?
Definitiv. Ja? Also an so ein Parcours muss man immer mit sehr viel Respekt rangehen. Muss man natürlich auch dran denken, wenn man da bei einer Weltmeisterschaft mitfährt, dann sind immer Hindernisse dabei, wo man sich auch viel Kopf macht, weil ich weiß zwar natürlich, dass wir nicht viel Geschwindigkeit drin haben, aber das bedeutet trotzdem nicht, dass es jetzt ungefährlich ist. Mhm. Spitze Steinkanten, schmale Baumstämme in 3 Meter Höhe etc., da kann es schnell passieren, dass man auch mal abrutscht. Und deswegen Angst würde ich jetzt nicht sagen, dass ich das habe, aber immer viel Respekt und viel Bewusstsein für das, was ich mache.
Also Respekt dann eher Freund statt Gegner?
Ja.
Auf jeden Fall?
Auf jeden Fall.
Ist es denn bei euch im Trial auch so ein bisschen eine Herausforderung, dass man immer spektakulärer werden möchte, immer höher, immer noch schmäler, immer noch schneller?
Ja, so höher, weiter, schmäler trifft es eigentlich ganz gut. Es ist natürlich auch so, dass meistens die Personen, die vor Ort die Strecke konzipieren, dass sie schon lange aus dem Sport sind, ehemalige Fahrer sind, aber von vor 10, 15 Jahren, sage ich jetzt mal, oder manchmal auch noch nie gefahren sind. Mhm. Und dann ist es manchmal auch aus einer fahrerischen Perspektive schon so, dass man halt sagt, hey, es wäre jetzt vielleicht nicht nötig gewesen, dass wir den Sprung in 3-4 Metern Höhe haben. Der hätte genauso in 2 Meter Höhe funktioniert. Aber es ist fürs Publikum vielleicht so ausgelegt, dass es halt weiter aussieht. Genau. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Fahrer diese Entwicklung auch sehr gut mitgemacht haben. Also wenn ich das Niveau vergleiche von vor 10 Jahren, dann ist die Messlatte auch höher geworden. Von dem her muss es auch in irgendeiner gewissen Art und Weise auch schon höher, weiter und schmäler werden, weil die Fahrer es auch können. Und wenn man das trainiert, dann möchte man natürlich auch beim Wettkampftag dann auch zeigen, dass man das drauf hat und dass man auch kein Problem hat, auf einem 5 cm schmalen Balken zu fahren.
Auch hier wieder der gesunde Ehrgeiz, der kommt bei dir gut an, gell? du warst mehrfach Juniorenweltmeister. Wenn du das jetzt mal rückblickend betrachtest, was war denn schwieriger, der Weg an die Spitze oder das Leistungsniveau aufrechtzuerhalten, als du dann an der Spitze warst?
Ich glaube, das Schwierigere war tatsächlich, so sich auch an der Spitze zu halten, weil ich sag mal, 2018 war das, da bin ich zum ersten Mal Junioren-Weltmeister geworden, hat niemand eigentlich damit gerechnet, weil ich der jüngere Jahrgang, sage ich jetzt mal, war, aber im Jahr darauf dann zu wissen, dass alle auf mich schauen und dass jeder mich quasi jagen möchte, jeder möchte mich schlagen, das war dann schon nochmal ein unheimlich großer Druck. Auch wenn ich da fahrerisch mich nochmal innerhalb von den Saisons 2018 zu 2019 enorm weiterentwickelt habe, war trotzdem dieser mentale Druck viel präsenter bei mir. Muss aber auch insgesamt sagen, dass trotzdem auch diese Juniorenjahre für mich eigentlich so ein Resultat aus den Vorjahren waren, weil bei uns gibt es auch Jugendweltmeisterschaften und da bin ich 2014 das erste Mal Vizeweltmeister geworden, dann 2015 wieder Vizeweltmeister, 2016 wieder Vizeweltmeister und hatte da so eine, man könnte jetzt auf der einen Seite vielleicht Glückssträhne sagen, aber für mich Pechsträhne, weil ich jedes Mal gewinnen wollte und es nicht geklappt hat. Klar. Und diese Ehrgeiz hat mich dann schon auch so gepackt, dass ich dann wirklich das dann auch geschafft habe, dann Junioren-Weltmeister zu werden und 2019 tatsächlich komplett ungeschlagen durch die Saison gegangen bin. Also eigentlich so alles abgeräumt hatte, was ich mir erträumen konnte. Genau, von Weltmeisterschaft, Europameisterschaft bis zur auch deutschen Meisterschaft.
Ähnlich ist es ja auch mit dem Übergang von der Juniorenklasse in die Eliteklasse. Der Übergang ist ja schon brutal.
Das ist ein sehr großer Sprung auf jeden Fall, wo man dann auch einfach merkt, hey, hier fährt man nicht mehr gegen seinen eigenen Jahrgang, sondern wirklich gegen die Profis, die auch tagtäglich nichts anderes machen, als zu trainieren. Und gerade auch für mich so als Jugendlicher war das schon am Anfang auch schwer, da so den Weg reinzufinden, weil die Leute, gegen die ich gefahren bin, das waren die Leute, wo ich meine ganze Kindheit lang YouTube-Videos geschaut habe, wo ich die Fahrer in- und auswendig konnte, weil ich einfach ja, so inspiriert war von den Techniken von den Fahrern und vom Fahrstil insgesamt. Und dann irgendwie so vom Mindset her auch das dann zu wechseln, dass man halt sagt, jetzt will ich genau den schlagen, das war nicht so einfach.
Mhm. Das ist schon auch eine mentale Herausforderung, ja, dann, generell der Sport. Oder vor allem dieser Übergang in so jungen Jahren vielleicht auch?
Ja, also ich habe es tatsächlich dann sogar in meinem letzten Juniorenjahr 2019 geschafft, ins Finale mal zu fahren von einem World Cup. Also es ist auch eher unüblich, dass es Juniorenfahrer schaffen, in der Weltelite es dann so in das, ja, wir nennen das Main Event quasi, zu schaffen. Da habe ich dann schon gemerkt, okay, es ist Potenzial da, aber da war mir dann auch relativ schnell dann bewusst, als ich unter den Top 6 war, dass dieser Weg dann auch zum Podium oder da dann auch ein gutes Finale zu fahren noch sehr weit ist.
Das ist so ein Trial-Parcours, jetzt zum Beispiel bei den Weltmeisterschaften, da gucken ja schon sehr, sehr viele Leute drauf. Jetzt warst du punktgleich, glaube ich, mit dem Weltmeister und bist trotzdem Vize-Weltmeister geworden.
Ja.
Dieser Druck, den du im Parcours hast, wenn du dann Fehler machst, wie gehst du denn damit um? Weil es sieht ja jeder. Oder ist es bei dir im Kopf gar nicht so präsent?
Ist tatsächlich bei mir im Kopf nicht so präsent. Es ist bei uns ja so, dass im Finalformat 6 Fahrer nacheinander fahren und dass die Strecke schwierig ist, das wissen auch die Zuschauer. Also wenn man da daneben steht, da hat man, glaube ich, volles Verständnis dafür, wenn manche Hindernisse nicht bezwungen werden können. Aber ich bin auch relativ neutral in meinem Wettkampf. Ich schaue nicht so gerne bei den anderen Fahrern, ehrlich gesagt, zu. Ich konzentriere mich lieber auf mich und meine Stärken und denke da auch wirklich dann nicht an die gesamte Strecke, sondern ich denke wirklich Abschnitt für Abschnitt. Also jetzt hole ich mir die 10 Punkte, dann die 20 Punkte, 30, 40, 50, 60.
Ach so, denkst du dann also während des Parcours schon,
genau,
auch?
Genau, wirklich abschnittsweise quasi. Weil es, also wenn ich noch nicht über das zweite Hindernis gefahren bin, dann brauche ich mir ja noch keine Gedanken über das letzte machen. Es geht meistens schief, wenn man schon im Kopf hat, den 5. Sprung, den will ich nicht probieren, weil ich zu viel Respekt davor habe, yeah, oder so. Dann klappt es meistens schon irgendwie
vorher
beim
nicht.
Hindernis davor nicht, genau.
Also es ist schon auch eine mentale Anstrengung.
Ja, extrem. Und auch so diese Fähigkeit, auch seine Fahrweise und auch den Parcours visualisieren zu können, die muss man wirklich gut trainieren.
Das ist so das, was du, dein imaginäres Maßband in deinem Kopf, das meinst
genau,
du?
Genau.
Als du Vize-Weltmeister geworden bist mit dem punktgleichen Weltmeister, was ging denn da in dir vor? Hast du dich gefreut? Warst du dankbar? Warst du stolz? Oder hast du gedacht, ach, shit?
Also ich war mega happy, muss ich sagen. Ich glaube auch schon eingangs erwähnt, für mich ist es meine größte Leidenschaft. Und ich hatte da wirklich in Glasgow war das bei der Weltmeisterschaft, ich hatte da einen super Tag. Es gibt zwar genau die Stelle, wo ich weiß, wo im Prinzip der entscheidende Fehler passiert ist, aber im Nachhinein kann ich nicht auf mich sauer sein oder so. Ich bin aus mir rausgekommen, ich hatte einen tollen Wettkampf und am Ende zählt es für mich auch mehr als irgendeine Platzierung.
Jetzt ist Trial ja eine, ich würde es mal Nischensportart nennen.
Ja.
Ja? Wie lebt es sich denn als Weltklasse-Athlet, wenn man sportlich ganz oben steht oder fast ganz oben?
Ich glaube, das ist ein Punkt, der auch sehr gut in die Frage davor reinzielt. Weil im Endeffekt, ob ich jetzt an dem Tag Vize-Weltmeister oder Weltmeister geworden wäre, die Welt dreht sich weiter, es ändert sich am Ende des Tages nicht wirklich viel bei uns. Und man kann vom Sport nicht leben, unterm Strich. Es gibt Fahrer, die das machen, das ist natürlich immer die Sache, es gibt immer Wege, wenn man möchte, aber bei uns ist es jetzt beispielsweise so, dass wir für ein paar Jahre in der Sporthilfe mit drin waren, das ist leider mittlerweile nicht mehr so und auch leider keine DOSB-Förderung mehr erhalten für nicht-olympische Sportarten. Und dementsprechend würde ich sagen, ist es nicht möglich, vom Wettkampfsport aktuell zu leben.
Und das ist ja dann auch so ein bisschen, jetzt überspitzt gesagt, schizophren, wenn du bei deinem Wettkampf bist und du wirst Weltmeister oder Vize-Weltmeister und stehst da völlig im Rampenlicht und dann verlässt du deine Wettkampffläche oder den Wettkampf selber, fährst wieder nach Hause und bist so, in Anführungsstrichen, kleiner Niemand. Und dort stehst du völlig funkelnd auf dem Podest.
Also ich muss ehrlich sagen, also kleiner Niemand würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen. Ja. Es ist schon so, dass es halt einfach nicht wie im Fußball oder in anderen Sportarten ist. Ich glaube, die Anerkennung haben wir trotz allem und auch eine Aufmerksamkeit. Nur natürlich ist es halt monetär gesehen nicht so. Aber ich muss sagen, gerade jetzt auch so insgesamt von meiner Heimatstadt oder auch wenn ich jetzt bei Sportlergalas oder Ähnlichem war, haben wir trotzdem eine Anerkennung, sage ich jetzt
also
mal, die ich total wertschätze.
Also kriegst du auf jeden Fall die Wertschätzung.
Aber,
die kommt schon an.
Ja, genau, aber es ist im Prinzip einfach jetzt nicht so, dass man damit die Rechnung irgendwie am Ende des Tages zahlen kann. Also die Zeit, die man investieren muss in das Training, um auch da vorne mitzufahren, die spiegelt sich auf jeden Fall nicht ansatzweise wieder.
Dazu würden sich jetzt zwei Fragen in meinem Kopf eröffnen. Auf der einen Seite ist es ja so, dass Trial eine super spektakuläre Sportart ist und eine tolle Disziplin, dass ja sowieso generell solche spektakulären Sachen, ich nenne jetzt mal das mit den Flügeln zum Beispiel,
ja.
Der Partner, der Sponsor wäre, glaube ich, prädestiniert für diesen Sport, aber da hat man ja auch nur eine gewisse Förderung, weil sicherlich der mit den Flügeln jetzt, der absolute Big Player, sponsert dann natürlich auch nur den Big, Big, Big Player. Das heißt, wie versuchst du dich zu finanzieren? Auf der einen Seite über Sponsorengelder und auf der anderen Seite, und das ist jetzt die zweite Frage dazu, was machst du, um deinen Lebensunterhalt zu, wie nennt man das?
Finanzieren.
Zu finanzieren, danke.
Also ich bin sehr überzeugt von meiner Sportart, sonst würde ich sie ja auch nicht schon seit über 15 Jahren machen. Und bin deswegen auch seit ein paar Jahren ein bisschen außerhalb von dem Wettkampfgeschehen noch aktiv. Mhm. Ich sage jetzt auch bewusst, dass man nicht mit dem Wettkampfsport Geld verdienen kann oder irgendwie sich über Wasser halten kann, weil für mich alles, was außenrum passiert, nicht in den Wettkampf mit reinspielt. Also ich habe eine eigene Bikeshow kreiert, bei der ich auf Sportgalas, auf Firmen, Jubiläen etc. unterwegs bin und eben da durch meine Nischensportart, die nicht so bekannt ist, den Leuten ein sehr besonderes Erlebnis auch einfach bieten kann und eine coole Stimmung kreieren kann. Ansonsten bin ich auch sehr aktiv auf Social Media, habe da eine Community aufgebaut von über 50.000 Followern, die sich für das Radfahren begeistern. Und habe mir einfach gesagt, wenn für mich keiner die Plattform baut, dann baue ich mir sie einfach selber.
Es zieht sich durch mit dem Ehrgeiz.
Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass ich aktuell noch Student bin. Ich studiere Master Maschinenbau und habe da natürlich auch Lust, irgendwie später in dem Bereich dann auch tatsächlich zu arbeiten irgendwann mal. Vielleicht das sogar irgendwie mit dem Fahrradfahren zu kombinieren. Wer weiß.
Wow. Okay, also du bist schon echt krass zukunftsgerichtet auch so ein bisschen, ne?
Ja, also ich weiß, ich möchte Fahrrad fahren, auf jeden Fall, mein Leben lang, aber man muss sich natürlich auch außenrum irgendwie darum kümmern, dass auch die Rahmenbedingungen einfach passen.
Ich find's super beachtenswert, dass du dir da so eine krasse Community auch aufgebaut hast auf Insta mit den knapp 50.000 Followern.
TikTok war's.
Entschuldigung. TikTok.
Nicht, dass jetzt jemand nachschaut und sagt, hey.
Da hat er gar nicht 50.000 Follower. Wirst du denn dafür, ich glaube, bei TikTok gibt es diesen Special Creator Fund, kriegst du dafür dann auch ein bisschen Geld mit oder ist es soweit noch nicht?
Da gibt es tatsächlich auch Monetarisierung, genau, aber ansonsten auch einfach Kooperationen beispielsweise, die ich mache. Muss ehrlich sagen, am Anfang war ich ein bisschen zwiegespalten, was das Ganze angeht, weil ich natürlich auch als Leistungssportler gesehen werden möchte. Mhm. Aber für mich zählt am Ende des Tages, dass ich Fahrrad fahren kann. Ich möchte Menschen zum Fahrradfahren inspirieren. Und wenn ich darüber nachdenke, dann kann ich das damit genauso erzielen. Und wenn das der Weg ist, dann gehe ich den.
Es ist so, dass wir jetzt uns in Richtung Zukunftsausblick ja schon bewegt haben und uns auch noch weiterhin bewegen werden. Die Finals werden 2027 hier in Stuttgart stattfinden. Was ist da dein Ziel? Ich glaube, Trial war schon ein paar Mal bei den Finals, ist allerdings nicht olympisch. Wie sieht es mit den Finals hier in Stuttgart 2027 aus?
Ich glaube, das ist aktuell noch unsicher. Mhm. Wenn hier jemand zuhört, der Einfluss darauf hat, dann würde ich stark darum bitten, dass wir wieder mit dabei sein können. Ich habe mir erst vor kurzem Videos angeschaut von der Fernsehübertragung von den Finals in Berlin damals. Und wenn ich da zurückblicke, wie viele Leute mich da auch angesprochen haben und gesagt haben, ey, wir haben das zufällig im Fernsehen gesehen oder wir haben extra wegen dir eingeschaltet und könnten das mitverfolgen, dann war das so ein riesiger Impact und so ein wichtiger Schritt für uns, dass ich es mir mehr als wünschen würde, dass wir wieder dabei sein können, einfach weil ich glaube, wir haben die Action, wir haben auch die Stories, die man erzählen kann. Wir brauchen einfach diese Plattform, dass wir uns auch präsentieren können, weil am Ende des Tages, wenn halt keiner die Sportart jetzt einfach so im Fernsehen mitverfolgen kann, dann ist es auch schwierig, dass man sich dafür begeistert oder auch Fan wird und auch so, ja, einfach mal offen für Neues ist.
Und dann wäre es natürlich auch noch ein Heimspiel in Stuttgart.
Ja, also ich glaube, es gäbe wirklich, oder es gibt wenige Wünsche, die ich lieber gerne in Erfüllung gehen lassen würde, genau.
Das heißt, die Finals 2027 in Stuttgart sind dein eigenes Olympia.
Kann man so sagen, ja.
Ist es denn realistisch, dass Trial olympisch wird?
Gute Frage. Vor 4 Jahren hätte ich dir vielleicht gesagt, ja. Jetzt würde ich tendenziell eher sagen, nein. Einfach nur, weil ich als Sportler keinen Einfluss darauf habe. Also ich glaube, wir sind in den letzten paar Jahren schon auch international mehr Fahrer geworden. Aber für mich ist es so ein großes Thema, dass ich da irgendwie keine konkrete Aussage dazu treffen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass das Wettkampfformat eventuell noch ein bisschen abgeändert werden müsste dafür auch. Wenn es, ja, also falls Olympia funktioniert, dann glaube ich nicht, dass ich als Fahrer noch auf der Strecke aktiv sein werde, ja.
Das klingt so, als hättest du die ein oder andere Vorstellung, was man am Wettkampfformat anpassen könnte, um noch attraktiver zu sein fürs Publikum?
Ja, definitiv.
Zum Beispiel?
Also ich glaube, aktuell gibt es schon noch während dem Wettkampf, also während diesen 5 Strecken, die durchfahren werden, Zeiten, in denen nicht so viel passiert, wo, sage ich jetzt mal, gerade die Fahrer die Strecke durchlaufen oder auch dadurch, dass die Strecke eben 2 Minuten lang ist, gibt es auch teilweise Abschnitte, wo man sich kurz als Fahrer ausruhen muss. Es geht eben einfach nicht anders, dass man am Stück da von Hindernis zu Hindernis springt, ohne eine Pause einzulegen. Da könnte ich mir vorstellen, wenn man das Format eben noch ein bisschen kompakter macht, dass es dann insgesamt auch für, ja, so Fernsehübertragungen einfach interessanter dann auch wird, weil man viel Action hat ohne jetzt große Pausen. Man muss auch natürlich einfach dazu sagen, dass ich glaube, gerade so diese Fernsehsender aus Amerika auch einen großen Einfluss auf Olympia haben. Und ich war jetzt schon ein paar Mal auch drüben in den Vereinigten Staaten für Wettkämpfe und da muss man ehrlicherweise sagen, dass das Niveau in Europa wesentlich höher ist.
Echt?
Und dementsprechend auch, ich glaube, nicht wirklich amerikanische Fahrer die Möglichkeit hätten, sich da eine Medaille zu holen. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, sind die Fernsehsender dann wirklich interessiert daran?
Oder auch Sponsoren, ja.
Genau, weil wenn ich das jetzt beispielsweise mit BMX Freestyle vergleiche, die sind relativ, ja, ich glaube, neu dazugekommen, seit 2020, wenn mich nicht alles täuscht, in Tokio.
Ja, 21 war das.
Oder 21, genau. Und ja, da ist es eben so, dass man sehr viele amerikanische Fahrer hat.
Es ist ja auch sehr ähnlich zu Skateboard, das ist auch so eine amerikanische Sportart.
Und da hat es für mich dann auch total Sinn gemacht. Die waren nämlich in dem gleichen Wettkampfformat, was quasi so darauf vorbereiten soll, dass die Radsportart nach Olympia kommt. Das sind die Urban Cycling World Championships. Und jetzt, was Trial angeht, habe ich, wie gesagt, nichts in letzter Zeit mitbekommen, dass da Hoffnung besteht.
Aber die Hoffnung stirbt ja nicht. Vor allem bei dir nicht. So ehrgeizig wie du bist, bist du wahrscheinlich der nachher Trial zu den Olympischen Spielen bringen wird.
Vielleicht, ja. Also wenn du mich fragst, dann müssen wir auf jeden Fall dabei sein, aber genau, kann ich nicht leider selbst beeinflussen.
Wie lange kannst du denn deine Sportart ausüben?
Für immer.
Also auch mit 75 sehen wir dich noch auf dem Rad?
Ja.
Auf Hindernissen?
Ob das jetzt genau auf dem Trialbike in 3 Metern Höhe sein wird, kann ich dir nicht sagen, aber es ist, wie gesagt, meine Leidenschaft.
Aber generell kann man es relativ lange auch ausüben. Was wäre der älteste Profi, den du kennst?
Vincent Hermoz, der müsste über 40 sein mittlerweile und fährt immer noch beim World Cup in die Top 10 rein.
Okay.
Aber es ist wirklich typabhängig, sage ich jetzt mal. In der Regel hören schon die meisten Richtung 30 auf, mit aktivem Wettkampfsport. Mhm. Aber wie gesagt, für mich geht Trailbiken weit über den Wettkampf hinaus und deswegen findet man mich vielleicht nicht mehr in der Weltspitze oder ja, auf Hindernissen, die ich in meinen jungen Jahren bewältigt habe. Aber wie gesagt, also es wird auf jeden Fall noch viele Jahre weitergehen.
Vielleicht neben dem Parcours auch irgendwann.
Oder so, genau. Als Trainer oder ähnliches, wer weiß.
Du hast so ein Feuer und so eine Leidenschaft für deine Sportart. Es ist so schön, dir zuzuhören. Wenn heute ein Kind zuhört, was würdest du dem denn gerne mitgeben, damit es sich ein Trailbike kaufen möchte?
Ich glaube, die Sportart wird dir, wenn ich jetzt einfach schon so direkt sprechen kann, die Türen für dein Leben öffnen. Ich glaube, es gibt wirklich wenige Sportarten, die vergleichbar sind. Es ist was Besonderes, es ist was Einzigartiges und das wird dir eben auch dazu verhelfen, dass du abseits auch vom Fahrradfahren mit Herausforderungen umgehen kannst, dass du zielstrebig bist und auch gerade so dieses technische Wissen, was ich natürlich auch da mitgenommen habe, am Fahrrad rumschrauben, es vorbereiten für einen Wettkampf etc. oder jetzt auch gerade so bei einem Actionsport, da filmt man auch viel nebenher. So die Skills, die man einfach da auf dem Weg auch erlernt, die sind unbezahlbar und auch natürlich die Erfahrungen, dass man mit seinem Bike in Spanien war, in China war, in allen möglichen Ländern. Also es ist viel Arbeit, aber ich würde auch sagen, die Erfahrungen machen es zu 100% wert.
Wow. Ich glaube, da kauft sich jetzt jedes Kind, das heute zugehört hat, mindestens schon mal ein Fahrrad oder lässt sich eins kaufen. Was sind denn so Termine in den kommenden Monaten, auf die wir uns freuen können? Wo wir dich sehen?
Also im Mai geht es bei uns los mit dem ersten World Cup in Frankreich in der Nähe von Besançon. Dann stehen noch zwei weitere World Cups an, jeweils in Deutschland tatsächlich, in der Nähe von Chemnitz im August. Und dann haben wir noch auch einen in Polen, genau. Ansonsten Weltmeisterschaften sind in Riad dieses Jahr. Europameisterschaften haben wir in Frankreich. Und die deutschen Meisterschaften finden in Potsdam statt. Das sind jetzt so alle großen Events, die ich mal aufgezählt habe. Abgesehen davon freue ich mich natürlich auch wieder mit der Bike Show unterwegs zu sein, dass ich da einfach vor Ort die Leute fürs Fahrradfahren begeistern kann und werde natürlich auch weiterhin fleißig Videos posten, wo man mich ja fast Tag für Tag eigentlich verfolgen kann. Und ich würde sagen, da stehen auf jeden Fall ein paar interessante Challenges noch an.
Und um das alles verfolgen zu können, darf man dir selbstverständlich folgen auf TikTok dementsprechend?
TikTok oder Instagram.
Da findet man dich
auch
unter?
Da findet man mich einfach Oliver Wiedmann, Oliver.Wiedmann. Einfach eingeben, W-I-D-M-A-N-N. Ja, und wer Fragen hat zu Bikes oder Ähnlichem, ich bin immer happy, wenn ich helfen kann.
Vielen Dank, Olli. Ich fand es super. Ja. Hat mir mega Spaß gemacht.
Mir auch.
Ihr dürft auch uns gerne folgen auf Instagram unter Sport Stuttgart, auf Facebook ganz oldschool unter Sportregion Stuttgart. Unsere Homepage ist www.sportregion-stuttgart.de. Da findet ihr euch auch alle Kontaktdaten. Könnt ihr eure Wünsche, eure Anregungen, euer Feedback gerne an uns schreiben. Wen möchtet ihr als nächsten Gast haben? Sagt uns Bescheid. Ganz arg vielen Dank an dich, Olli, dass du da warst. Gerne. Dass du uns so schön in deine Sportart hast eintauchen lassen und mitgenommen hast. Ich glaube, der Vibe ist deutlich rübergekommen. Ich bin ganz froh darüber. Vielen Dank an euch, dass ihr wieder zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal. Eure Debbie.